Hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom Montag, den 16. Juni. Ich bin Maurice und ich freue mich, mit euch aufzuarbeiten, was in den letzten 3 Wochen in Sachen Wirtschafts- und Finanzpolitik und alles, was daran anknüpft, so wichtig gewesen ist. Gute Nachricht an all diejenigen vornab, die die Palastrevolution am vergangenen Wochenende verpasst haben. Ihr werdet hier auf YouTube das natürlich nachschauen können. Und damit würde ich sagen, wir haben so viel vor. Wir starten gleich rein in das, was so passiert ist und starten mit den guten Nachrichten. Und zwar gibt es nach Quartal von Meldungen darüber, dass die Wachstumsprognose gesenkt wird und dass das Wachstum stagniert. Im Moment mal wieder positive Nachrichten. Hier hat das IFO-Institut vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass sie die Wachstumsprognose anheben. Die deutsche Wirtschaft soll im Jahr 25, in diesem Jahr also um 0,3% und im Jahr 26 um 1,5% wachsen. Gegenüber der Frühjahrsprognose wurden die Wachstumsraten um 0,1 bzw. 0,7 Prozentpunkte nach oben angehoben. Die Krise der deutschen Wirtschaft hat im Winterhalbjahr ihren Tiefpunkt erreicht, sagt IFO-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Ein Grund für den Wachstumsschub sind die angekündigten Fiskalmaßnahmen der neuen Bundesregierung. Und das sieht auch die Commerzbank so. Deutschland, Finanzpolitik schiebt Wirtschaft 26 kräftig an, so in einer Pressemitteilung der Commerzbank. Wir schätzen den sich aus verschiedenen bereits beschlossenen oder zumindest angekündigten Maßnahmen ergebenden Fiskalimpuls, so nennen die das, für das kommende Jahr auf beträchtliche 1,3% des Bruttoinlandsproduktes. Das wird dazu beitragen, dass die Wirtschaft 26 zum ersten Mal seit längerem wieder spürbar zulegen wird. Ja, Fiskalimpuls nennt es die Commerzbank, Fiskalmaßnahmen das IFO-Institut. Was dahinter steckt, ist, der Staat gibt mehr Geld aus, als er einnimmt. Und das, indem er einerseits die Steuern senkt, natürlich für die Unternehmen, aber andererseits auch die Schuldenbremse öffnet für die Verteidigungsausgaben und dieses große Sondervermögen auflegt und damit neue Schulden macht, eben in Höhe von 1,3% des Inlandsproduktes. Ja, und wer hätte das denn denken können? Wenn Krise ist, dann sorgen staatliche Schulden, wenn sie nur groß genug sind, wieder für Wachstum. Ja, also statt Fiskalmaßnahmen und Fiskalimpuls hätte man das Ganze auch Schulden nennen können, denn die sind maßgeblich dafür verantwortlich. Der Punkt ist allerdings, dass natürlich nicht alle Schulden, die gemacht werden, gleich auf das Wirtschaftswachstum wirken. Ich würde behaupten zum Beispiel, dass die Bundesregierung jetzt Schulden macht, um zum Beispiel Unternehmenssteuern zu senken. In Zukunft jetzt erstmal mit Superabschreibungen das vorziehen. Das ist nicht die beste Art und Weise, um die deutsche Wirtschaft anzukurbeln, denn wenn man Schulden machen würde, um für mehr Kaufkraft bei kleinen und mittleren Einkommen zu sorgen, die wiederum das Geld dann sofort ausgeben und es in die Wirtschaft tragen und mehr Brötchen bei Bäcker Lutze kaufen, der wiederum dann sich endlich einen neuen, größeren, effizienteren, grüneren Ofen kaufen kann, um mehr Brötchen zu produzieren, dann würde der Impuls noch viel größer sein. Aber es gibt erstmal einen Impuls und das ist ja erfreulich. Erfreulich ist auch das hier, die Europäische Zentralbank hat mal wieder den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 2,0% nach unten gesetzt. Und hier sieht man mal über die letzten 2 Jahre die Entwicklung des Einlagezinses. Wir sind also jetzt wieder da, wo wir Ende Dezember standen. Wir kamen aber natürlich von 0%, das heißt, es ist immer noch was aufzuholen und wieder gut zu machen. Jedenfalls ist das aber die Konsequenz daraus, dass die Inflation runtergegangen ist, denn sonst würde die EZB das nicht machen und auch da können wir mal einen Blick drauf werfen. Inflationsrate im Mai 25 bei 2,1% hat das Statistische Bundesamt neulich erst verkündet. Das ist also fast eine Punktlandung, denn Zielinflationsrate ist ja 2,0%. Es gibt hier also kaum noch Bewegungen nach oben. Hier sehen wir zum Beispiel mal den Preis, die Preisindizes für Energieprodukte und sehen da, ja, dieser krasse Aufwärtstrend nach oben, dieser krasse Anstieg, den wir eben im Jahr 22 hatten, der ist weg und seitdem geht es stabil und langsam sogar nach unten bei manchen Sachen. Zum Beispiel ist Strom 3% günstiger als im Vorjahreszeitraum. Erdgas ist günstiger, leichtes Heizöl ist günstiger, Kraftstoffe sind deutlich günstiger. Superbenzin zum Beispiel 7,2% günstiger als vor einem Jahr. Und auch bei Nahrungsmitteln hat sich das Ganze etwas abgebremst. Nahrungsmittel wurden gegenüber dem April sogar 0,2% günstiger und liegen nur noch 2,8% über dem Vorjahreszeitraum. Während Fleisch teurer wurde, ist Gemüse günstiger geworden. Ja, jedenfalls ist das Inflationsproblem, so kann man es, glaube ich, erstmal grob zusammenfassen, wie wir es ja schon häufiger gemacht haben, beseitigt. Ja, das ist eine gute Meldung und damit hängt auch zusammen, dass die Reallöhne im ersten Quartal gestiegen sind, und zwar zum 8. Mal in Folge. Allerdings nicht mehr so stark wie in den Vorquartalen. 1,2% mehr als vor einem Jahr hatten Arbeitnehmer zur Verfügung im ersten Quartal 25. Wie das Statistische Bundesamt errechnet hat, einer nominalen Lohnsteigerung von 3,6% standen nach Angaben der Wiesbadener Behörde in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 2,3% höhere Verbraucherpreise entgegen. Ja, bedeutet eben, dass es hier ein Reallohnplus gab. Allerdings muss man sagen, dass es hier zwei große Abers gibt. Das erste Aber ist, dass die Reallohnsteigerung, die wir in der Vergangenheit hatten, maßgeblich dadurch beeinflusst war, dass da eine Einmalzahlung mit eingerechnet wurde, nämlich die sogenannte Inflationsausgleichsprämie. Viele werden sich sicherlich daran erinnern. Die hat den Nominallohnanstieg natürlich, weil die mit eingerechnet wurde, erstmal erhöht, also so lange, wie es sie gab, im Jahr 23 und Jahr 24, weil sie jetzt wegfällt, fällt auch das Lohnplus geringer aus. Was an der ganzen Sache noch ein Haken ist, ist, dass die Abgeordneten im Bundestag sich ja mit ihren Diäten daran orientieren, wie die Nominallöhne steigen. Und die Abgeordnetendiät wird bald um 606 Euro steigen. Das ist ein Plus von 5,4%. In diesen 5,4% sind aber oder ist aber diese Inflationsausgleichsprämie mit eingerechnet. Die Prämie fällt aber wieder weg für normale Beschäftigte. Die Abgeordneten allerdings werden dauerhaft dieses Plus von 606 Euro, 5,4% mehr haben. Das ist also eine statistische Verzerrung, die man sich hier bei der Diätenerhöhung zur Nutze macht. Und das ist etwas, wie ich finde, was so nicht sein sollte. Das zweite aber ist, dass die Reallöhne zwar jetzt gestiegen sind, 8 Quartale hintereinander, aber noch immer nicht auf dem Niveau sind, wo sie vor der Krise waren. Das kann man hier am sogenannten Reallohnindex sehen. Der stand nämlich hier im ersten Quartal bei 106. Und wenn wir mal langsam zurückgehen und schauen, wo der Reallohnindex denn im ersten Quartal 2020 stand, dann sind wir hier bei 101,2. Im ersten Quartal 2019 sogar bei 101,1. Das heißt, wir sind noch immer, wenn man es mal so runterrechnet, bei den Reallöhnen noch unter dem Niveau von 2019. Und zwar ein halbes Prozentpunkt, aufgerundet also 1%. Und Reallöhne bemessen sich natürlich an den Bruttolöhnen. Da aber im Vergleich zu 2019 die Sozialabgaben um 1 Prozentpunkt gestiegen sind, Arbeitslosenversicherung ein bisschen teurer, Pflegeversicherung teurer, Zusatzbeiträge bei der Krankenversicherung teurer, gibt es von brutto auch 1% weniger netto. Ja, das muss man natürlich bei der Kaufkraft auch berücksichtigen, sodass im Durchschnitt die Leute immer noch 1,5-1,6% weniger von ihren Bruttolöhnen kaufen können als, wichtig, 2019 vor der Krise. Und der dritte Punkt, was häufig unterschätzt wird, die Wirtschaftsweisin Ulrike Malmendier nennt das in mehreren Interviews ein Puzzle, warum das hier passiert, dass nämlich die deutschen Verbraucher noch immer pessimistisch sind und sich beim Konsum zurückhalten. In einer Umfrage der Boston Consulting Group gaben 62% der Menschen in Deutschland an, die wirtschaftliche Lage als negativ einzuschätzen. Dabei äußerten 2/3 der Verbraucher in Deutschland auch Unzufriedenheit mit dem politischen Klima. Zudem sorgt sich fast 1/3 der Menschen um ihre persönliche finanzielle Situation, verglichen mit nur 25% im Vorjahr. Trotz sinkender Inflationsraten befürchten 70% der Befragten weitere Preiserhöhungen und deutsche Verbraucher wollen mehr sparen. 39% der Deutschen gaben an, zusätzliches Einkommen sparen zu wollen, mehr als in jedem anderen europäischen Land. Nur bei Lebensmitteln haben die Deutschen ihre Ausgaben erhöht, was vor allem in der Inflation lag. In allen anderen Produktgruppen sanken die getätigten oder geplanten Käufe. Besonders betroffen seien Mode und Möbel. Spontankäufe seien seltener. Stattdessen werde gezielt nach Rabatten gesucht. Und. Ja, wir sehen im Lebensmitteleinzelhandel übrigens auch, dass Handelsmarken, ja, also die Eigenmarken, wenn man so will, deutlich an Absatz zugelegt haben, während die Markenprodukte, die Herstellermarken, ja, die an Absatz verloren haben. Warum? Weil die Eigenmarken der Handelsunternehmen meistens eben günstiger sind als die klassischen Herstellermarken. Und woran liegt das? Ja, dass die Deutschen noch immer pessimistisch sind, dass die Deutschen noch immer Konsum zurückhalten und dass so viele eben sagen, wenn ich jetzt zusätzliches Einkommen habe, dann spare ich das erstmal. Nun, das liegt daran, dass in den 5 Jahren, in der die Reallöhne niedriger waren, die Leute verzichten mussten. Sie haben Verluste erfahren. Ja. Um diesen Reallohnverlust wieder auszugleichen, müssen sie jetzt erstmal mehrere Jahre lang einen Reallohn haben, der über dem Niveau von 2019 liegt. Also, nur weil der Index hier wieder jetzt ungefähr, ja, auf dem Niveau von 2020 steht, heißt das ja nicht, dass die Leute sich wieder genauso viel leisten können. Erstens Sozialabgaben berücksichtigen und zweitens sind ja die Verluste in der Zwischenzeit von Ersparnissen, die man hatte, im Best Case abgegangen oder haben anderweitig zu Verzicht geführt oder sogar, und das ist, wenn wir an den verteilungsmäßig unteren Teil gucken, haben da natürlich zu weiteren Schulden oder neuen Schulden geführt. Und die müssen erstmal abbezahlt werden mit dem, was man an Plus jetzt hat. Und das ist, was also Ulrike Malmendier als Wirtschaftsweise und viele andere unterschätzen. Die Reallöhne müssen jetzt erstmal was länger über dem Niveau von 2019 sein, damit die ganzen Leute wieder ihre aufgebrauchten Ersparnisse aufgefüllt haben, damit sie ihre neu angehäuften Schulden beglichen haben und dann werden sie auch wieder mehr konsumieren. Dafür, für dieses Problem, liefert Schwarz-Rot, liefert Finanzminister Lars Klingbeil, aber ehrlicherweise nichts. Es gibt kein Konjunkturpaket, was die Kaufkraft der Leute stärkt. Ja, gibt es nicht. Und das wiederum ist ein großes Versagen, denn dann könnten diese Meldungen, die ganzen Wachstumsprognosen halt noch größer sein. Was hier auch reinspielt, muss man ehrlicherweise sagen, dass die Inflationsrate von vielen Menschen auch überschätzt wird. Das hatten wir auch schon häufig, da gibt es auch schon statistische Erhebungen dazu. Aber die Wahrheit ist auch, die Inflationsrate betrifft halt Menschen auch ganz anders, ne? Der Durchschnitt ist ja das Leichentuch der Statistik und Menschen mit kleinen Einkommen, die jeden Euro ausgeben, um den Alltag zu wuppen, haben individuell eine höhere Inflationsrate, viel mehr Kaufkraftverlust, wenn Lebensmittel und Energie teurer werden als ein Bankmanager oder ein Bundesliga-Profi, ergo Leute mit großen Einkommen. Ja. Dann gibt es noch, das wird ja auch spannend in dieser Woche, Verhandlungen zwischen den Bundesländern und der Bundesregierung zum Investitionsbooster, also zu den geplanten Superabschreibungen und Unternehmenssteuersenkungen und neuen Abschreibungen für E-Autos. Denn von den 50 Milliarden Euro, die das über die nächsten 5 Jahre kostet, würden ungefähr 2/3 das sind Steuermindereinnahmen, und das bezeichnet man da als Kosten, würden 2/3 bei den Ländern und Kommunen anfallen. Und die sagen, nee, ihr habt doch in eurem Koalitionsvertrag geschrieben, dass ihr Maßnahmen für die Konjunktur nicht wieder bei den Ländern und Kommunen ablegt und von denen bezahlen lasst, sondern es selber macht. Also fordern die Länder, die zwar auch für Entlastungsmaßnahmen für die Wirtschaft sind, dass der Bund einen größeren Teil davon wuppt. Merz will sich in dieser Woche mit den entsprechenden Vertretern treffen. Zum Beispiel sagte Manuela Schwesig von der SPD, Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, dass es keine faire Verteilung sei, so wie das im Moment geplant ist. Also Bund zahlt ein Drittel, zwei Drittel zahlen Länder und Kommunen. Wir unterstützen das Gesamtpaket, doch der Bund müsse den Ländern ein gutes Angebot unterbreiten. Ja, mal schauen, was das gibt. Was ich an der Stelle noch pikant finde, ist, dass ja die Kommunen explizit seit Jahren fordern, dass überschuldete Kommunen, Kommunen mit Altschulden, die teure Zinsverpflichtungen haben, entlastet werden. Zum Beispiel mit einer sogenannten Altschuldenlösung. Dass also der Bund vielleicht gemeinsam mit den Ländern die Schulden übernimmt, um zumindest diese teuren Zinslasten zu lösen. 50 Milliarden Euro standen da im Raum. 50 Milliarden Euro an Altschuldenlösung hatte sogar die SPD mit den Grünen und der FDP im Ampelkoalitionsvertrag mal geeint. Dazu kam es aber nie, insbesondere weil Markus Söder kein bayerisches Geld für überschuldete Kommunen in NRW oder im Saarland geben wollte. Nur, jetzt gibt es unter Schwarz-Rot eine neue Einigung, die ist allerdings nur 250 Millionen Euro groß. Jedes Jahr soll es 250 Millionen Euro vom Bund für diesen Zweck geben. Diese 250 Millionen Euro, die man also rechte Tasche mehr bekommt, verlieren aber die Kommunen über die linke Tasche, wenn sie eben Milliarden an Einnahmen durch diesen geplanten Investitionsbooster, durch die Unternehmenssteuersenkungen verlieren. Und das bringt die natürlich völlig zu Recht auf die Palme. Dann gab es noch interessanterweise Ärger von der OECD für diesen Investitionsbooster und dieses Steuerpaket. Die OECD hat das nämlich kritisiert und stattdessen andere Sachen vorgeschlagen. Sie halten es nämlich für bedeutend wichtiger, die Belastung für Beschäftigte zu reduzieren und nicht die Belastung für Unternehmen. Sie schlagen vor, die Steuern auf Arbeit zu senken und damit und die damit zusammenhängenden geringen Einnahmen dann in Kauf zu nehmen, also Schulden dafür zu machen. Außerdem sagen sie, Deutschland sollte die Einnahmen aus Immobiliensteuern erhöhen, Vergünstigungen bei der Erbschaftssteuer abschaffen oder verringern und Steuern auf Alkohol oder Tabak erhöhen. Das ist was ganz anderes, als die Bundesregierung selber plant. Und gerade den Teil Steuereinnahmen aus Vermögen wie Immobilien oder Erbschaften zu erhöhen und andererseits nicht die Unternehmenssteuer zu senken, sondern kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, kann ich nur vollständig unterschreiben. Das würde deutlich höhere, wie Ökonomen sagen, Multiplikatoreneffekte bedeuten. Damit ist gemeint, wenn der Staat auf einen Euro Steuer verzichtet oder einen Euro mehr ausgibt, zu wie vielen mehr Euros Wirtschaftsleistung führt das nachher in der Wirtschaft? Wenn zum Beispiel also man würde die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen, Brot würde günstiger werden, Bäcker Lutze würde mehr Brötchen verkaufen. Aus dieser Mehrwertsteuerstreichung von 13 Milliarden Euro würden dann deutlich mehr als diese 13 Milliarden Euro an mehr Wirtschaftsleistung resultieren, weil eben dann die Leute mehr Brötchen kaufen, Bäcker Lutze neuen Ofen kauft, das wiederum führt dazu neuen Aufträgen, vielleicht stellt er auch neue Mitarbeiter an, die wiederum haben dann neues Einkommen, können dann mehr ausgeben, ja, und so fließt quasi das Geld durch die Wirtschaft und sorgt an vielen Stellen eben zu mehr Ausgaben, wohingegen Unternehmenssteuersenkungen bei Unternehmen, die sich ohnehin zurückhalten und ohnehin kein Liquiditätsproblem haben, weil sie viel Geld auf der hohen Kante liegen haben und einfach nur aus Nachfragemangel und fehlender Planungssicherheit nicht investieren, diese zusätzliche Profitabilität aus Sonderabschreibungen, Superabschreibungen oder einer Unternehmenssteuersenkung vielleicht einfach in Dividenden investieren, die dann an ihre Eigentümer ausschütten, die sitzen dann in der ganzen Welt verteilt und nehmen das zusätzliche Geld, um das wieder nur am Finanzmarkt anzulegen. Ergo, da kommt wenig in der realen Wirtschaft an. Die OECD empfiehlt allerdings auch, die Anreize für Teilzeit zu reduzieren. Damit kann nur gemeint sein, also bezahlbare Pflegeplätze und mehr Kita-Plätze und Ganztagsgrundschulen. Die OECD sagt allerdings auch, dass Rentner länger arbeiten sollen, genauso wie Carsten Linnemann, und kritisiert Anreize in Anführungszeichen für Frühverrentungen. Auch Carsten Linnemann hat ja bei Karim Joska neulich gesessen und als sie gefragt hat, wer genau soll denn eigentlich mehr arbeiten, hat er gesagt, ja, die deutschen Rentner. Und da gibt es jetzt eine neue interessante Zahl dazu, und zwar die hier. Zahl der arbeitenden Rentner laut Bericht auf Rekordniveau. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Millionen Menschen im Alter ab 67 noch erwerbstätig. Das waren so viele arbeitende Rentner wie nie zuvor und 51.000 mehr als 2023. Und im Vergleich zu 2004, und das ist jetzt besonders interessant, hat sich die Zahl sogar vervierfacht. Damals waren 288.000 Menschen ab 67 noch erwerbstätig. Heute sind es eben 1,1 Millionen. Ja. Das bedeutet, Rentner arbeiten also schon häufig mehr und länger, als sie eigentlich müssten. Und zwar warum? In vielen Fällen, wie auch dieses Bild hier zu diesem Artikel in der Zeit nahelegt, da sie ihre viel zu kleine Rente aufbessern müssen mit Minijobs, und davon betroffen sind eben diejenigen, die während ihrer Arbeitszeit, während ihrer Erwerbstätigkeit zu wenig verdient haben. Und daran erkennt man auch, wie jetzt diese Anreize, wie zum Beispiel ein erhöhter Grundfreibetrag, ja, die sogenannte Aktivrente für Rentner, wirken wird. Das wird nämlich insbesondere diejenigen in Arbeit bringen, die ein Problem haben mit ihren Armutsrenten, und nicht diejenigen, die vorher schon gut verdient haben. Ja, auch fraglich, wie das dann das sogenannte Fachkräfteproblem lösen soll, wenn die Ingenieure und Softwareentwickler und andere, also Branchen mit Fachkräftemangel, mit hohen formalen Qualifikationsanforderungen, ja ihr Leben lang eher gut verdient haben, und dann sagen, also auch mit erhöhtem Grundfreibetrag, also nee, ich arbeite nicht länger. Kommen wir zu ein paar Unternehmensmeldungen. Der Chef von Rheinmetall hat wieder zugegriffen, berichtet die Wirtschaftswoche. Die Rheinmetall-Aktie hat wieder eine atemberaubende Rallye hinter sich, steht mittlerweile bei 1.700 Euro. Und ich hatte ja schon mal hier berichtet, dass er, nachdem Donald Trump am 1. April der Welt seinen Zollkrieg erklärt hatte, Armin Papperger für eine 500.000 Euro Aktien gekauft hatte, zu einem Preis von um die 1.000 Euro und damit dann eben in kurzer Zeit sehr viel Gewinn gemacht hat. Und er hat jetzt wieder zugegriffen. Am Mittwoch hat der Manager Unternehmensangaben zufolge 500.000 Euro in Rheinmetall-Aktien investiert zu einem Preis von 1.654 Euro pro Aktie. Allein an diesem Tag hätte er auf Basis des aktuellen Kurses von 1.708 Euro damit rund 17.000 Euro Gewinn gemacht. Und das ist nicht das erste Mal. Ja, warum wird das öffentlich? Weil man als Geschäftsführer dazu verpflichtet ist, das der BaFin anzuzeigen und zu veröffentlichen, wenn man Aktien von seinem, Anführungszeichen, eigenen Unternehmen kauft, weil das ja eine wichtige Botschaft und Information für andere Anleger ist. Dann noch eine andere Meldung aus der Wirtschaft, und zwar aus der Unternehmenswelt. BioNTech übernimmt deutschen Rivalen CureVac. Das Pharmaunternehmen BioNTech will den Rivalen CureVac aus Tübingen übernehmen. Beabsichtigt sei, alle Aktien von CureVac zu erwerben, teilte BioNTech mit. Mit dem Kauf, der ein Milliardenvolumen fassen wird, wollen sich die Mainzer weiteres Know-how auf dem Weg zu Krebstherapien auf mRNA-Basis ins Haus holen. Wir wollen komplementäre Fähigkeiten und Technologien zusammenbringen, sagt Ugo Sahin, BioNTech-Mitgründer. Unser Ziel ist es, die Entwicklung von innovativen und transformativen Krebsbehandlungen voranzutreiben und in den kommenden Jahren neue Behandlungsstandards für verschiedene Krebsarten zu etablieren. Die Bundesregierung hat damit keine Probleme und steht der Übernahme offen gegenüber. Das Bundeswirtschaftsministerium steht der Transaktion grundsätzlich positiv gegenüber und wird jetzt die üblichen Prüfprozesse einleiten, teilte eine Sprecherin mit. Eine finale Entscheidung hinsichtlich der Beteiligung der KfW am Aktientausch sei noch nicht getroffen. Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 hält der Bund nämlich 13% an CureVac. Und Die Nintendo Switch ist ja auf den Markt gekommen und hat den erfolgreichsten Konsolenlaunch aller Zeiten hingelegt. Nach nur 24 Stunden soll Nintendo schon 3 Millionen Konsolen verkauft haben. Rekord, und es sind weitere Rekorde in Sicht, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt. Man muss jetzt schnell nachproduzieren. Nintendo hat allerdings veröffentlicht, dass man diese Situation, diese Knappheit nicht nutzen werde für Preiserhöhungen. Nun ja, mal schauen. Und eine letzte Meldung aus der Unternehmenswelt. Deutsche Firmen importieren 95% weniger Waren aus Russland als vor dem Krieg in der Ukraine. Das ist natürlich eine beträchtliche Zahl. Man kann hier sagen, das Sanktionspaket wirkt zumindest auf der Importseite. Bei den Exporten ist es nicht ganz so krass, da sanken die Exporte im Vergleich zu 2021 nur um 72%. Wichtigste Importgüter für Deutschland sind jetzt noch Metalle, für die EU allerdings weiterhin auch Öl und Gas. Exportiert wird vor allem aus Deutschland nach Russland Pharmaprodukte und Maschinen. Und wenn wir schon bei Pharma sind, sprechen wir jetzt darüber. Jens Spahn ist mächtig im Bedrängnis, weil Margareta Suthoff im Auftrag von Karl Lauterbach einen Untersuchungsbericht erstellt hat, der ist 170 Seiten lang, der sich mit den Problemen der Maskenbeschaffung beschäftigt. Und da sind einige pikante Sachen dabei, unter anderem, dass Jens Spahn entgegen der Warnungen aus dem Innenministerium, dem Beschaffungsamt und dem Corona-Krisenstab die Logistik für die ganze Maskenbeschaffung nicht an die Branchenriesen DHL oder DB Schenker vergeben hat, sondern an Fiege, das Unternehmen, das in seinem Nachbarwahlkreis sitzt, das eigentlich viel zu klein ist und laut Bericht dann eben am Ende auch maßlos damit überfordert war, weil weder Personal noch IT noch Unternehmensgröße auf eine solche große Beschaffung von Masken spezialisiert waren und bereit dafür waren. Das wird auch immer zu Kosten geführt, weil Masken zu spät verteilt wurden, falsch gelagert wurden und. Sodass am Ende die Logistik der Maskenbeschaffung, Zitat, kollabierte. Und, Gesellschafter von diesem Logistikunternehmen Fiege im Präsidium vom CDU-Wirtschaftsrat sitzen, also es ganz offensichtliche Interessenskonflikte gab. Außerdem zeigte der Bericht, dass Jens Spahn viel zu viele Masken bestellt hat, und zwar 6 Milliarden Masken im Wert von 6 Milliarden Euro, von denen allerdings nur ein Drittel gebraucht wurde und zwei Drittel schon verschrottet wurden oder bald verschrottet werden müssen. Also eine maßlose Überbeschaffung, zu der halt auch gehört, dass Jens Spahn zum Beispiel noch Masken von der Firma E-Mix, einer Firma, die in der Vergangenheit nichts mit Masken zu tun hatte, aber von zwei Schweizer jungen Millionären geleitet wird, die die Krise genutzt haben, um eben dann jetzt halt Masken zu handeln und die Masken noch zurückgehalten haben, weil sie wussten, wenn die Pandemie ausgerufen wird, dann brauchen die ganzen Staaten viel, ganz schnell, ganz viele Masken und sind bereit, hohe Preise zu zahlen. Und Jens Spahn hat eben noch ganz viele Masken von denen bestellt, im Wert von mehreren 100 Millionen Euro, nachdem er im sogenannten Open-House-Verfahren schon mit Masken überflutet wurde und nach einigen Tagen dann EY, den Unternehmensberater, reinholen musste, damit die das Maskenchaos stoppen. Und die haben sofort das Open-House-Verfahren beendet, weil man viel zu viele Maskenverträge geschlossen hat. Und trotzdem wurden 3 Wochen danach von Jens Spahn noch bei E-Mix Masken bestellt, zu einem Preis, der deutlich über dem vom Open-House-Verfahren lag, also 5,58 Euro im Schnitt statt die 4,50 Euro aus dem Open-House-Verfahren, die schon ein goldener Handschlag für Lieferanten gewesen waren. Und obwohl aus dem Gesundheitsministerium Abteilungsleiter gesagt haben, dass die Ausschreibung lieber mit 3 Euro machen, statt mit 4,50 Euro, auch dem hat sich Jens Spahn widersetzt, wie der Bericht zeigt. Und den E-Mix-Deal hat Jens Spahn ja vermittelt bekommen von Andrea Tantler, die Tochter vom ehemaligen CSU-Spitzenpolitiker Gerold Tantler und mit Unterstützung von CSU-Politikerin Monika Hohlmeier. Und Andrea Tantler ist ja mittlerweile verurteilt zu Gefängnisstrafe, weil sie 30 bis 50 Millionen Euro an Provision mit der Maskenvermittlung zwischen E-Mix und dem Bundesgesundheitsministerium verdient haben soll, das allerdings nicht richtig versteuert hat und außerdem auch noch Corona-Hilfen angefordert hat, obwohl sie da Millionen mit ihrer neu gegründeten Agentur Little Penguin verdient hat für ein paar Telefonate. Also Subventionsbetrug lautet auch der Vorwurf. Ja, und außerdem das Gesundheitsministerium in der Schweiz sich einem Ermittlungsverfahren gegen die Firma Emix angehangen hat, wegen Wucherpreise wohlgemerkt, die Jens Spahn gezahlt hat, nachdem er nochmals im Open-House-Verfahren schon längst mit Masken überflutet wurde. Also, er hat sich, der Bericht zeigt, es wurden zu viele Masken zu teuren Preisen mit mangelhafter Qualität, mit fragwürdigen Methoden von fragwürdigen Lieferanten ohne bürokratische Kontrolle und Transparenz beschafft. Unter anderem soll Jens Spahn eben auch viel über seine eigene Bundestags-E-Mail-Adresse statt über den Ministeriumsaccount und über WhatsApp gemacht haben statt über den Ministeriumsaccount, sodass es eben jetzt auch schwer war für Margareta Suthoff, das aufzuarbeiten. Sie hat aber die Ministerien nach den Vorgängen damals befragt und dieser Bericht ist jetzt noch geheim. Nur dem Bundesgesundheitsministerium steht er zur Verfügung. Und es geht natürlich um die Frage, warum und wieso wird der nicht veröffentlicht? Oder zumindest, wie der Haushaltsausschuss fordert, dem Haushaltsausschuss zum Beispiel mal vorgelegt, damit die darüber debattieren können und auch die Öffentlichkeit wäre natürlich da maßgeblich dran interessiert. Die Grünen kritisieren das sehr lautstark und fordern, dass dieser Bericht dem Parlament zur Verfügung gestellt wird, noch besser veröffentlicht wird. Die amtierende Gesundheitsministerin Nina Wagen will das aber nicht. Und wieso das nicht veröffentlicht wird, wurde neulich in der Bundespressekonferenz gefragt und die Antwort vom Gesundheitsministerium hören wir uns mal an.
Danke. Ich habe eine Frage ans BMG und zwar wüsste ich gerne, warum Sie den Bericht von Frau Suthoff zur unter anderem Beschaffung von Masken und so weiter während der Corona-Zeit weiter unter Verschluss halten, was ja der Vermutung Nahrung gibt, dass in dem Bericht weitere Fehler benannt werden.
Okay, danke. Dann kann ich erstmal vielleicht ein bisschen Grüße ausholen. Also der Haushaltsausschuss hatte das BMG im September 2024 aufgefordert, die Gründe für die Überbeschaffung von Schutzmasken aufzuarbeiten, daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen und dazu dem Haushaltsausschuss einen Bericht vorzulegen. In diesem Bericht sollte die Bedarfsermittlung, die Pläne zur Abgabe der Schutzmasken sowie auch, und da zitiere ich aus dem Maßgabebeschluss, Erkenntnisse der Arbeit von Frau Dr. Suthoff einfließen. Einem solchen Berichtswunsch kommt das BMG selbstverständlich nach. Die Ministerin hat sich auch gestern gegenüber der Funke Mediengruppe dazu geäußert. Um das dann nochmal weiter einzuordnen, dieser Bericht an den Haushaltsausschuss muss noch vorbereitet werden. Unser Anliegen ist, so transparent wie möglich über die Arbeitsergebnisse von Frau Dr. Suthoff zu unterrichten. Aber die Erkenntnisse betreffen Mitarbeitenden des Ministeriums sowie laufende Gerichtsprozesse. Deswegen können wir die Arbeitsergebnisse nicht veröffentlichen. Und das war im Übrigen auch nie gefragt. Der Haushaltsausschuss hatte nach einem...
Diese Stellen könnte man ja einfach schwärzen.
...einen Bericht verlangt, in dem die
damit da keine Namen etc. drinstehen.
...müsste von Frau Dr. Suthoff einfließen. Den wird er bekommen. Das hätte aber auch in der letzten Legislatur passieren können. Das wird also seinen Weg gehen. Und um das nochmal kurz zu ergänzen, zunächst muss sich auch der Haushaltsausschuss einigen, dass der Berichtswunsch aufrechterhalten bleibt. Wir stellen uns darauf ein, dass das passieren wird. Wann genau und wie das passieren wird, das bitte ich aber erstmal abzuwarten.
Das heißt, es gibt wird quasi einen geschwärzten Teil dieses Berichts geben oder nimmt Ihr Ministerium die Teil der Inhalte daraus und wird sie weiterverarbeiten und dann wird es einen neuen Bericht sozusagen geben, der dem Haushaltsausschuss vorgelegt wird, also nicht der Originalbericht?
Nee, wie ich eben auch sagte, der Haushaltsausschuss hatte das BMG dazu aufgefordert, die Gründe für die Überbeschaffung von Schutzmasken aufzuarbeiten und daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen und dann dem Haushaltsausschuss einen Bericht vorzulegen. Und Teil dieses Berichts sind die Erkenntnisse der Arbeit von Frau Dr. Suthoff. Über diesen Bericht reden wir und diesem Berichtswunsch, wenn er dann kommt und aufrechterhalten wird, kommt das BMG selbstverständlich nach.
Zu diesem Thema?
Ja.
Bitte.
Also das heißt, für die Öffentlichkeit wird nichts über diesen Bericht veröffentlicht direkt, sondern nur für diesen Haushaltsausschuss.
Das ist der aktuelle Status quo, über den wir reden. Wir reden über die Aufforderung des Haushaltsausschusses und dem kommen wir dann nach, wenn es soweit ist und passiert.
Dazu? Bitte. Ja, man kann ja Öffentlichkeit auch proaktiv herstellen. Was wollen Sie denn tun, um ein derartiges, ich nenne es jetzt mal Debakel, wie bei den Protokollen des RKI zu vermeiden? Warum gehen Sie nicht proaktiv verantwortlich zum Schutz betroffener Mitarbeiter oder erwähnter Mitarbeiter um und sagen, wir gehen von uns aus mit dem Bericht an die Öffentlichkeit? Öffentlichkeit.
Ja, wie ich auch eben schon sagte, der Bericht an den Haushaltsausschuss muss noch vorbereitet werden. Es besteht nicht in dieser Form ein Bericht. Und in diesem Bericht kommen die Erkenntnisse von Frau Dr. Suthoff rein und die werden dann an den Haushaltsausschuss weitergegeben und das ist der Weg, den wir gehen.
Also statt den 170 Seiten langen Suthoff-Bericht dem Parlament zur Verfügung stellen soll, nur ein paar Teile aus diesem Suthoff-Bericht oder nur die wesentlichen Erkenntnisse nach Auffassung des Gesundheitsministeriums, was ja geführt wird jetzt von einer Parteikollegin desjenigen Ex-Ministers Jens Spahn, dem die ganzen Fehler ja anzulasten sind. Huiuiui.
Gehen.
Ja, das habe ich schon verstanden. Deswegen habe ich gefragt, warum gehen Sie nicht direkt proaktiv mit dem Bericht an die Öffentlichkeit, sondern nur an den Haushaltsausschuss?
Ich glaube, wir drehen uns jetzt im Kreis. Ich habe das eben schon gesagt und ich kann nur wiederholen, was ich eben schon gesagt habe.
Frau Amorde und Herr Jung noch zu diesem Thema.
Über welchen Zeitrahmen sprechen wir denn? Also wann kann man damit rechnen, dass der von Ihnen dann neu erarbeitete Bericht an den Haushaltsausschuss übergeben wird?
Ja, wie ich eben sagte, zunächst muss sich der Haushaltsausschuss einigen, dass der Bericht sonst aufrechterhalten wird. Wir gehen davon aus, dass das passieren wird. Und dann geht es den weiteren Weg. Aber einen Zeitpunkt, einen Zeitrahmen kann ich in der Zeit noch nicht nennen.
Reden wir denn über Wochen oder über Monate?
Wie gesagt, einen Zeitrahmen kann ich in der Zeit noch nicht nennen.
Ja, man fragt sich, wird hier alles gemacht von Seiten des Ministeriums und des Sprechers, um der Bevölkerung, der Öffentlichkeit, also Transparenz über die Vorgänge, die öffentlich ja schon teilweise bekannt sind und die für Verärgerung und Verstimmung und große Fragen sorgen, darüber Transparenz herzustellen? Und die Antwort nach diesen 5 Minuten, also Kauderwelsch aus der Pressekonferenz, muss man sagen, ganz klar nein.
Herr Jung, wie wird die Öffentlichkeit im Nachhinein dann feststellen können, was Sie von Frau Suthoff beiseite gelassen haben und was Sie in den Bericht gepackt haben?
Wichtige Frage.
Weil das könnte jetzt ja so scheinen, dass Sie alles Kritische, was Ihnen nicht in den Kram passt, einfach weglassen, das der Öffentlichkeit vorenthalten und alles, was Ihnen passt, in den Bericht packen.
Wie gesagt, es gibt eine Aufforderung des Haushaltsausschusses und alles, was der Haushaltsausschuss von uns haben möchte, wird auch geliefert, wenn die Forderung aufrechterhalten wird. Und dort erfüllen wir alle Fragen.
War jetzt aber nicht meine Frage. Sie müssen ja Interesse daran haben, dass Transparenz in der Öffentlichkeit entsteht. Es wurde ja auch Aufklärung versprochen. Das hört sich jetzt genau gegenteilig an.
Wie ich schon gesagt habe, wir wollen die Arbeitsergebnisse so transparent wie möglich verfügbar machen.
Merkt man nicht.
Und ansonsten habe ich meine Äußerung auf nichts hinzuzufügen.
Tja, so viel also das Rumgeeiere dazu auf der Pressekonferenz. Man muss allerdings die SPD auch hier mit ins Boot holen, denn Aufklärung hat Karl Lauterbach schon versprochen, als er das Gesundheitsministerium übernommen hat. Warum also erst im Juli 24 Margareta Suthoff damit beauftragen, einen Untersuchungsbericht darüber zu erstellen und nicht schon viel früher? Und eine Antwort ist eben, dass die ganzen Prozesse und die ganzen Kosten von Jens Spahn eben auch freigegeben wurden vom damaligen Finanzminister Olaf Scholz, der ja in der letzten Legislatur auch unser Bundeskanzler war. Und Frage, Karl Lauterbach ihn damit auch nicht unter Druck setzen wollte? Man weiß es nicht. Jens Spahn wiederum hat sich im Bericht aus Berlin jetzt verteidigt und gesagt, was auch ein kompletter Widerspruch ist. Also er ist auch für die Veröffentlichung des Berichts, obwohl er nicht weiß, was da drin steht, ihn auch nicht gelesen hat. Aber alles, was da drin steht, stünde ja auch schon in seinem Buch. Also er hat den Bericht nicht gelesen, aber weiß, dass er alles das schon kommentiert hat, und zwar in seinem Buch mit dem Titel "Wir werden uns viel verzeihen müssen". Ja. Ja, man fragt sich, ne? Ein großer Widerspruch. Und jetzt gibt's ganz viele, die sagen, naja, aber es war ja damals Krise und Tempo war gefragt und Tempo bedeutet immer Ungenauigkeiten. Jetzt sollte man nicht im Nachhinein die DIN-Normen rauskramen und irgendwie da versuchen, noch aus den Ungenauigkeiten irgendwie einen Skandal zu machen. Moment. Ungenauigkeiten, ja, schön und gut. Und auch ein paar zu viele Masken zu bestellen und vielleicht auch zu teure Preise zu bezahlen, weil damals Not ist, alles schön und gut. Nur, warum eben einen zu kleinen Logistiker aus dem Nachbarwahlkreis beauftragen, der damit überfordert ist und das auch noch ohne Ausschreibung übrigens, gegen Rat des Innenministeriums, des Beschaffungsamtes und des Krisenstabes, wobei doch Gesellschafter von diesem Logistikerfiege im CDU-Wirtschaftsrat sitzen. Erste Frage, warum klagen über 100 Lieferanten, und zwar nach und nach erfolgreich, auf Schadensersatz in Gesamthöhe von 2,3 Milliarden Euro vom Bund, weil sie im Open-House-Verfahren den Zuschlag bekommen haben, aber nicht liefern durften? Warum hat EY, die Unternehmensberatung, damals den Auftrag eigentlich in Höhe von 9 Millionen Euro ohne Ausschreibung bekommen, wo doch die EU Ausschreibungsfristen längst verkürzt hatte? Und warum hat EY eigentlich dann den Folgeauftrag, den es mit Ausschreibung gab, nach einem halben Jahr eigentlich auch bekommen? War die Ausschreibung etwa so darauf ausgerichtet, dass man danach im Nachhinein mit einer Ausschreibung rechtfertigen kann, warum man EY ins Boot geholt hat und die also auch einen sehr hohen zweistelligen Millionenbetrag damit verdient haben? Warum wurde bei EBX bestellt, unter Vermittlung von Andrea Tantler? Warum lief das alles per WhatsApp und warum hat man so hohe Preise da bezahlt? Und warum hat man, obwohl man selbst festgestellt hat, dass eben 40% der EBX-Masken Schrott sind, EBX nur 20% an Ausschussquote zugestanden, denen also für eigentlich Schrottmasken zu viel Geld bezahlt? Das sind alles Fragen, die im Raum stehen und die geklärt werden müssen, die vielleicht dieser interne Bericht klären kann, den wir ja bisher nicht kennen. Und das ist mehr als Ungenauigkeiten, während man Tempo machen muss. Wer das darauf reduziert, redet das den ganzen Vorgang viel zu klein. Würde es einen Untersuchungsausschuss geben? Große Frage. Die Grünen sind dafür, die Linken eigentlich auch. Nur das Problem ist, die haben zusammen keine 25%. Die es bräuchte für einen Untersuchungsausschuss und die wären also auf Stimmen der AfD angewiesen. Das wiederum wollen sie aber nicht machen und die SPD wird sich natürlich nicht für einen solchen Untersuchungsausschuss aussprechen, während sie mit der Union in der Regierung ist. Also lauter Fahrtabhängigkeiten. Die einen wollen nicht mit der AfD, die SPD kann nicht, weil sie mit der Union regiert. Obwohl der Untersuchungsausschuss ja als Gremium geschaffen wurde, um eben sowas aufzuklären und sehr wichtig wäre. Bitter, dass die aktuellen Mehrheiten das also aus allein taktisch-strategischen Erwägungen nicht zulassen. Ja, mal schauen, wann der Bericht dann erstellt und veröffentlicht wird und was da so drin steht und wie das Ganze so weitergeht. Dann gibt es Neuigkeiten aus der Bahnbranche, die will ein Viertel des Sondervermögens Infrastruktur haben und zwar nicht als Eigenkapitalerhöhung, sondern als nicht rückzahlbarer Zuschuss. Der Grund, wenn der Bund Eigenkapitalerhöhungen bei der Bahn durchführt, so wie die Ampel das gemacht hat, dann geht das zwar an der Schuldenbremse vorbei, in Klammern, das ist gut. Dafür müsste man eigentlich nicht mal Geld aus dem Sondervermögen aufwenden, aber dieses Eigenkapital muss verzinst werden und das wiederum zwingt die Bahn dazu, irgendwelche Preiserhöhungen durchzuführen, zum Beispiel den Trassenpreis zu erhöhen und das ist nicht gewünscht. Also, wird hier irgendwie das Konstrukt Deutsche Bahn, was man sich ja als Börsenbahn damals ausgesucht hatte, zwingt jetzt den Staat dazu, eine Lösung zu wählen, in dem ein eigentlich privatrechtliches Unternehmen, eine Aktiengesellschaft, nicht rückzahlbare Zuschüsse vom Bund bekommen will, um den über 2-3 Jahrzehnte selbst eingebrockenen Investitionsstau aufzuholen und will keine Eigenkapitalerhöhung, weil sie dann wieder zu viel Wirtschaftlichkeit gezwungen wären. Also merken wir nicht langsam, dass dieses Konstrukt Börsenbahn statt Bundesbahn nicht funktioniert und einfach nur eine große Simulation ist. Ja, wir simulieren, dass die Bahn, dass das Bahngeschäft irgendwie privatwirtschaftlich funktioniert und die Bahn ein Börsenunternehmen sein kann, wie andere Börsenunternehmen auch, und Millionen Boni zahlt für ihren Vorstand, während die jedes Jahr Verluste machen und auf Zahlungen aus dem Bundeshaushalt angewiesen sind. Anders als andere Börsenunternehmen, ja, sollte man diese Simulation nicht beenden. Und die Deutsche Bahn hat jetzt auch noch mächtig Kritik auf sich gezogen, weil sie die Familienreservierung gestrichen hat, und zwar als Teil ihres Sanierungsplanes. Den braucht es, um die Verluste zu reduzieren, also um Geld zu sparen. Deswegen ist seit dem 15. Juni, also seit gestern, die Familienreservierung abgeschafft. Bisher konnte eine Familie darüber für 10,40 Euro für bis zu 5 Personen Plätze reservieren. Das geht jetzt nicht mehr. Ab sofort muss für jede Person einzeln ein Sitzplatz reserviert werden. Das verdoppelt nicht nur die Kosten für eine reisende Familie, ist also eine versteckte Kostenerhöhung, mit der man Familien raus aus der Bahn rein in das Auto treibt, sondern verkompliziert auch den Buchungsprozess, weil man ja erstmal dann so viele Plätze einzeln nebeneinander buchen und finden muss. Es gab natürlich viel Kritik von Greenpeace zum Beispiel oder von Verband Pro Bahn, aber auch von der Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Hubig. Die Bahnfahrt zu den Großeltern oder in Urlaub darf nicht an zu hohen Kosten scheitern. Wenn Eltern mit ihren Kindern Bahn fahren, sind sie auf eine Reservierung angewiesen, damit alle zusammensitzen können. Gerade in der Ferienzeit sind die Züge voll. Preiserhöhungen, die zulasten von Familien gingen, passen nicht in die Zeit. Ich würde es sehr begrüßen, sagte sie, wenn die Verantwortlichen ihre Pläne nochmal überdenken. Und Stefan Bilger, parlamentarischer Geschäftsführer der Union im Bundestag, sagte, die Bahn riskiere mit der Abschaffung der Familienreservierung leichtfertig einen weiteren Imageverlust. Die Maßnahme treffe ausgerechnet diejenigen, die auf bezahlbare Mobilität angewiesen seien und auf Sitzplatzreservierung nicht verzichten können. Wer Menschen für die Bahn begeistern will, muss familienfreundliche Angebote stärken und nicht streichen. Auch Matthias Mürsch sprach sich gegen die geplante Abschaffung aus. Die Bahn ist nicht so attraktiv, dass man sich solche Preissprünge einfach mal leisten kann. Kritik kam auch vom Bundesumweltminister Carsten Schneider, der wiederum gesagt hat, dass das überhaupt nicht in die Zeit passt. Und ja, auch das ist völlig klar. Also es braucht die Bahn für mehr Klimaschutz und eine gelingende Verkehrswende. Solche versteckten Kostenerhöhungen, die zudem noch die Reservierungen komplizierter machen, sind das Gegenteil dessen, was es bräuchte. Jetzt gab es viele, die gesagt haben, ja, bei der Deutschen Bahn ist es doch so, anders als in anderen Ländern, dass Kinder bis zu 14 Jahren kostenfrei reisen können. Also ist die Bahn doch trotzdem total kinderfreundlich. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass diese Sitzplatzreservierung eine versteckte Kostenerhöhung ist. Und gerade wenn man mit mehreren Personen unterwegs ist, eben diese Rechnung, fahre ich mit dem Auto oder fahre ich mit der Bahn, sehr häufig zugunsten des Autos ausfällt, und das sollte nicht sein. Und wenn wir uns schon über Wirtschaftlichkeit unterhalten, ist ja die Frage, warum die Bahn trotz Rekordunpünktlichkeit und Unverlässlichkeit ihrem Vorstand Richard Lutz letztes Jahr 2,1 Millionen Euro an Gehalt gezahlt hat, denn für diese 2,1 Millionen Euro, nur mal zum Vergleich, könnte man 200.000 Sitzplatzreservierungen für Familien durchführen. Also ist das wirklich der richtige Ecke, an der man da spart? Großes Fragezeichen. Die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche baut einen neuen wissenschaftlichen Beirat, und zwar einen neoliberalen Beirat, wie das neue Wirtschaftsmagazin Surplus schreibt. Und zwar lässt sie sich exklusiv von marktliberalen Ökonomen beraten, nämlich Justus Haukapp, Volker Wieland und Veronika Grimm sollen in einen neuen Beirat und die Wirtschaftspolitik der Ministerin beraten. Nur mal so, Veronika Grimm als Wirtschaftsweise ist sicherlich vielen bekannt, ja, also auch für neoliberale Reformvorschläge. Die Leute sollen länger arbeiten. Sie ist gegen den Mindestlohn. Sie ist gegen die Mietpreisbremse. Sie forderte Kürzungen bei der Pflegeversicherung. Sie forderte noch mehr Unternehmenssteuersenkungen. Aber auch Justus Haukapp, Wettbewerbsökonom, Gründer und Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics an der Heinrich-Heine-Universität, hat zum Beispiel gefordert, 2024 unter anderem mit Volker Wieland, dass man den Wohnungsmarkt weiter liberalisieren sollte, war gegen einen Mietendeckel und sprach sich unter anderem auch dafür aus, nationale Klimaziele aufzugeben und stattdessen nur noch die internationalen Ziele einzuhalten. Auch Haukapp war in der Vergangenheit Vorwürfen von Interessenskonflikten ausgesetzt. Im Jahr 22 legte eine Recherche namens Uber-Files von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung seine Verbindungen zum Taxiunternehmen Uber offen. Haukapp habe Auftragsforschung für das Unternehmen angenommen und Geld von Uber für einen Artikel in der FAZ erhalten, in dem er eine Liberalisierung des Taximarktes in Deutschland forderte. Zudem kritisierte die Organisation Lobby Control, dass Haukapp in einer Auftragsstudie für die European Cloud Alliance, eine Microsoft-nahe Lobbygruppe in Brüssel, erst nach Nachfragen offengelegt hatte, dass er sich bei der Studie, die das wirtschaftliche Potenzial von Cloud Computing für Europa betonte, um eine Auftragsarbeit handelte. Dann haben wir noch Volker Wieland, der warnte in der Bild neulich vor einer Erhöhung des Mindestlohns. Er hat auch schon gegen die Einführung des Mindestlohns damals geschossen, warnte vor einem Gaspreisdeckel und fordert eine marktgetriebene Klimapolitik allein durch die Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf Gebäude und Mobilität. Was die drei gemeinsam haben, hier nochmal ganz übersichtlich interessant. Die Unternehmenssteuern sollen runter, der Solidaritätszuschlag soll abgeschafft werden, den nur noch die 10% mit den höchsten Einkommen zahlen, davon 90% Top 5% und 60% Top 1%. Einsparungen, Kürzungen am Sozialstaat und auf der Ausgabenseite, Arbeitskosten reduzieren, Bürgergeld und Arbeitslosigkeit schmerzhafter machen. Also ganz klassische neoliberale Reformvorschläge, mit denen sich jetzt Katharina Reiche umgibt. Das hat eine klare Schlagseite. Und mal schauen, was aus diesem Wirtschaftsrat dann noch so an Vorschlägen kommt. Ich wollte euch außerdem, weil wir schon über Katharina Reiche sprechen, noch diese interessante Grafik hier zeigen. Die zeigt nämlich, dass fast die Hälfte der Öl- und Gasheizungen, die es gibt, älter als 20 Jahre sind. Das ist aber so die veranschlagte Lebensdauer von Heizungen, bedeutet, mehr als die Hälfte der Öl- und Gasheizungen müssen bald ersetzt werden. Ja, 16% der bestehenden Öl- und Gasheizungen sind sogar älter als 30, ja, also da ist die Not noch gedrungener. Und das erinnert uns nochmal daran, dass die ganzen Verbände aus der Wärme- und der Heizungsbranche ja endlich Klarheit fordern, nämlich dazu, welche Backup-Kraftwerke es gibt. Da will Katharina Reich ja 20 Gigawatt an reinen Gaskraftwerken, obwohl das mit der EU wohl kaum zu machen sein wird. Da Katharina Reiche das Betriebsverbot für Heizkessel aufheben will, da sie vom Zwang zur Wärmepumpe weg will, fragt sich die Branche, also gibt es weiter Förderungen für Wärmepumpe, wie sieht die aus und, also endlich Planungssicherheit und fordert natürlich auch, dass die Förderungen für die Wärmepumpe nicht aufgegeben, sondern eher ausgeweitet werden. Und das ist insbesondere jetzt relevant, weil eben ganz viele Heizungen bald modernisiert werden müssen. Diese Unsicherheit führt aber dazu, dass die Absatzzahlen der Wärmeerzeuger in Deutschland einbrechen. Das sieht man hier im ersten Quartal sehr deutlich. Ja? Da ging der Absatz krass zurück. Und das erklärt sich die Branche vor allem mit der bestehenden Unsicherheit. Dann gibt es noch einen neuen Bericht von den Vereinten Nationen, der traurigerweise feststellt, dass rund 121 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Das sind gut 2 Millionen mehr als vor einem Jahr. Damit habe sich die Zahl der Vertriebenen in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Die dem UNHCR zur Verfügung stehenden Mittel dagegen seien auf dem Stand von 2015. Wir erleben einen dramatischen Rückgang der Ressourcen. Das hänge zum einen damit zusammen, weil die US-Beiträge eingefroren wurden, zum anderen aber auch, weil andere Länder weniger geben würden. Wir haben also weniger Geld und viel mehr Menschen, denen wir in sehr komplizierten Situationen helfen müssen. Ja, das nochmal zum Hintergrund für die Debatte, die wir in Deutschland damit haben, dass ja Innenminister Dobrindt auch Asylsuchende an die Grenzen zurückweisen lässt. Da gab es jetzt ein Urteil aus Berlin, im konkreten Fall von drei Somaliern, die dagegen geklagt haben und Recht bekommen haben, dass sie eben zu Unrecht zurückgewiesen worden sind und ihnen ein Dublin-Verfahren zugestanden hätte, nachdem erstmal geprüft hätte werden müssen. Also eben, ob sie in Deutschland Asyl beantragen dürfen oder das in einem anderen Land machen müssen, wenn sie vorher eben in einem anderen EU-Land waren. Und Dobrindt hat dann ja angekündigt, ebenso wie Friedrich Merz, dass man, obwohl das Urteil so klar ausgefallen ist, eine richtige Klatsche war, ja, weil es eben nicht nur um den konkreten Fall der drei Somalier und ihrem persönlichen individuellen Schicksal ging, sondern das Berliner Gericht also sehr grundsätzlich geurteilt hat und sich an den Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof orientiert hat, der ganz klar sehr große Hürden dafür gesetzt hat, dass Deutschland eben mit Artikel 72 die sogenannte Notlage erklärt und damit nationales Asylrecht vor europäischem Asylrecht anwenden kann und damit dieses Dublin-Verfahren umgeht und eben Asylsuchende an der Grenze zurückweisen kann. Dem hat das Gericht eine klare Abfuhr erteilt, also weder bestehe eine Notlage, noch gäbe es überhaupt eine ausreichende und ausführliche Begründung, warum diese Notlage überhaupt bestehen sollte. Also eine rechtliche Klatsche, zumindest die erste Klatsche. Dobrindt hat gesagt, also er würde jetzt trotzdem erstmal weitermachen, weil das ja nur eine Einzelfallentscheidung sei. Und erst wenn der Europäische Gerichtshof urteilen würde, dann würde man eben über diese Zurückweisungen nochmal anders zu entscheiden haben. Im Fall der Somalier werde man natürlich dem Gerichtsurteil Folge leisten und denen die entsprechenden Verfahren machen. Die Justizministerin Hubik hat allerdings Stress damit, denn sie fordert Dobrindt dazu auf, dass man die Zurückweisungen jetzt schnell begründet, damit es nicht zu vielen weiteren Urteilen kommt. Also Hubik sagt, für sie sei klar, der Innenminister muss eben jetzt sehr rasch die von ihm zugesagte Begründung nachliefern, warum die nationale Anwendung, die Anwendung von nationalem Asylrecht und die ganzen Zurückweisungen, warum dafür der Artikel 72 dieser Notlagenartikel einschlägig sei. Da droht also mächtig Streit in der Bundesregierung und ganz viele Juristen haben sich selbstverständlich dann zu dem Urteil geäußert und da war eigentlich Konsens. Also das Urteil ist zwar formal wie alle Urteile ein Einzelfallurteil, also für die drei Somalier, aber wenn man sich die Begründung anschaut, geht es eben weit darüber hinaus. Und der Präsident vom Deutschen Anwaltsverein, Stefan von Raumer, hat der Deutsche Anwaltsverein hat schon vorher klargestellt, dass eben diese Zurückweisungen rechtswidrig seien, fühlt sich jetzt entsprechend bestätigt und kritisiert vor allem, dass die Regierung in dem Eilverfahren vorgetragen habe, dass ja andere Länder sich auch nicht an das Europarecht hielten und dann müsste das die Bundesregierung ja auch nicht. Und Stefan von Raumer sagt, diese Argumentation ist der Beginn von Anarchie. In diesem Fall ist es besonders schlimm, weil der Europäische Gerichtshof genau diese Frage entschieden hat. Der EuGH sagt eindeutig, dass das Argument, andere Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft würden das Europarecht ignorieren, niemals einen Staat legitimiert, das auch zu tun. Ja? Und damit, dass die anderen sich nicht ans Europarecht halten, wird immer, damit ist immer gemeint, dass die Dublin-Regeln ja eigentlich bedeuten, dass Asylsuchende in dem Land ihren Asylantrag und ihr Asylverfahren bekommen sollen, in das sie als erstes, auf dem sie als erstes europäischen Boden betreten. Und das ist in den meisten Fällen nun mal das Land mit europäischen Außengrenzen, was de facto bedeutet, dass reiche Deutschland im Zentrum ohne Euro-EU-Außengrenze sagt, naja, sollen mal die kleineren Länder mit Außengrenze, Griechenland zum Beispiel, Spanien zum Beispiel, Italien zum Beispiel, sollen die sich mal darum kümmern, was ja keine solidarische Position ist, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Ganz interessant noch in dem Zusammenhang, Arne Semsrott von Frag den Staat hat Strafanzeige gestellt gegen Alexander Dobrindt und den Präsidenten der Bundespolizei wegen Verleitung von Untergebenen zu einer Straftat. Die Zurückweisungen an den deutschen Grenzen sind offensichtlich rechtswidrig. Spätestens nach den Beschlüssen des VG Berlin in dieser Woche muss die Bundespolizei die Zurückweisungen unverzüglich beenden, so Arne Semsrott. Auch Innenminister Dobrindt weiß das. Trotzdem hält er an seiner Weisung fest, die Zurückweisungen aufrechtzuerhalten. Er setzt damit auf offenen Rechtsbruch und sagt dem Rechtsstaat den Kampf an. Das allerdings entbinde Bundespolizisten nicht von ihrer Verantwortung. Ihnen allen muss klar sein, dass sie für Zurückweisungen persönlich verantwortlich sind, so Arne Semsrott. Das gilt umso mehr für Fälle, die vor dem VG Berlin verhandelt werden. Und es sei eine Lehre aus dem Nationalsozialismus, dass sich Beamte eben nicht darauf berufen können, lediglich Befehle zu befolgen. Nach dem Bundesbeamtengesetz tragen sie für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche Verantwortung. Gegenüber rechtswidrigen Weisungen, wie in diesem Fall, müssen Beamte remonstrieren und sich der Weisung damit widersetzen. Ja, ganz spannend, werden wir mal weiter verfolgen, was daraus wird. Nun aber ein Themenwechsel. Wir kümmern uns jetzt um die Vermögens- und die Erbschaftssteuer. Dazu gab es zwei interessante Interviews. Einmal Peter Tschentscher, regierender Bürgermeister von Berlin, und einmal die Ungleichheitsforscherin Martina Linartas. Und beide in Zusammenhang gesetzt, erzeugen nochmal ein sehr interessantes Bild. Wir starten mit Peter Tschentscher, der über Kühne spricht, einen der reichsten Männer Deutschlands, Europas, muss man sagen, und also sich sehr kritisch und skeptisch gegenüber der Besteuerung von Vermögen äußert. Wohlgemerkt ein SPD Ministerpräsident, / in Hamburg heißt es ja eben regierender Bürgermeister.
Und ob das auch in der Firma und in der Stiftung noch ermöglicht wird.
Findest du es gut, dass er wegen Steuern in der Schweiz lebt und nicht die Steuern in Hamburg zahlt?
Ja, das ist jetzt auch von seinem Vater initiiert, dass er wegen Willy Brandt damals, weil er befürchtet hat, die sozialdemokratische Bundesregierung führt zum Untergang des Abendlandes, ist er aus Deutschland in die Schweiz gezogen. Seitdem ist der Firmensitz nicht zurückverlegt worden. Die Entscheidung darüber ist von dem Vater von Herrn Kühne getroffen worden. Herr Kühne ist zutiefst emotional Hamburger.
Ja, dann soll er zurückziehen und die Steuern jetzt zahlen.
Ja, das hat er auch schon überlegt. Aber er hat sich dazu nicht entschieden. Und
so groß sind die Emotionen dann doch nicht. Beziehungsweise Geldbeutel schlägt Emotionen, ganz offensichtlich.
Das ist auch seine freie Wahl. Und er lebt in der Schweiz, seinen Firmensitz in der Schweiz. Er hat aber auch Firmensitze in Hamburg, in Bremen. Und insofern
aber ich hatte jetzt erwartet, dass ein Sozi sagt, also hier, die reichsten Deutschen sollen auch bitte hier in Deutschland die Steuern zahlen.
Ja, sollen sie auch. Und deswegen mache ich doch Herrn Kühne keine Vorschriften, wo er Leben zu leben hat oder wo seine Firmen
hin. Du kannst eine politische Forderung stellen, sagen, hier, Herr Klaus Michael, komm mal her. Du bist Sozi.
Ja, ich bin Sozi, aber er ist kein Sozi. Er ist herzlich eingeladen, nach Hamburg zu ziehen. Ich habe sogar mit ihm schon drüber gesprochen, um das mal klar zu sagen. Aber es ist doch seine Entscheidung.
Klar, aber du kannst ihn ja politisch auffordern.
Politisch habe ich ganz andere Sorgen, ehrlicherweise. Statt ambitionierte Unternehmer zu belehren, wie sie die Welt zu sehen haben. Ich sorge dafür, dass wir in Hamburg eine starke Wirtschaft haben, dass wir Investoren haben, die sich hier in Hamburg einbringen. Und das macht Kühne. Er hat hier eine Logistikuniversität gegründet. Er hat den Europa-Zentrale seiner Logistikgruppe in Hamburg. Ist doch genial.
Ja. Wie stehst du zu?
Ich kann nicht vorwerfen, wo er sich melden soll. Ich kann ja auch anderen Sportlern vorwerfen, warum sind die in Monaco? Ich meine, das ist eine Lage, die wir haben. Und ich bin sehr dafür, dass wir steuerrechtlich alles machen, um Gewinnverlagerungen zum Beispiel von einem Land ins andere zu verhindern. Aber ich habe keinen Hinweis darauf, dass in der kühlen Logistikgruppe irgendwo etwas steuerlich nicht in Ordnung ist.
Bist du für eine Vermögensteuer?
Als die Vermögensteuer ist super attraktiv, bis man versucht, sie einzuführen. Weil man dann merkt, wie schwierig es ist, Jahr für Jahr Vermögensbestände zu erheben und zu besteuern. Die beste
Vermögensteuer, ist kompliziert und darum lieber nicht machen.
Nee, ich sage, die beste Vermögensteuer ist die Erbschaftssteuer.
Aber ich habe jetzt die eine Vermögensteuer gefragt.
Ich bitte nicht ablenken. Ich muss aber ablenken, weil die Erbschaftssteuer auch eine Art von Vermögensteuer ist, die nur eben einmal pro Generation, also alle 25 Jahre erhoben wird. Ja, aber da wird sie dann auch nicht um 1% erhoben, sondern um mehrere Prozent. Und damit bringt die Erbschaftssteuer sehr viel.
Ja, aber da musst du warten, dass die sterben. Vermögensteuer ist was Jährliches. Ja, aber
gestorben wird immer. Also das ist, der Generationenübergang ist immer...
Aber jetzt sag mal Vermögensteuer, du bist Sozialdemokrat. Ich glaube, deine Partei ist für eine Vermögensteuer. Hat sie immer gefordert. Forderst du sie?
Ich weiß ja.
Die käme Hamburg doch zugute.
Die ist doch deshalb aufgehoben worden, weil sie nicht verfassungsrechtlich konform erhoben werden konnte. Und ich war in...
Peter eiert jetzt rum bei der Vermögensteuer.
Da bin ich überrascht. Sage, dass die Vermögensteuer sehr schwer zu strukturieren und zu erheben ist. Wir haben es mehrfach versucht. Und immer wieder stellt sich raus. Ja, weil es ist nicht kompliziert, es ist bürokratisch und am Ende bleibt wenig übrig. Ich glaube, es ist einfach schlauer, die Erbschaftssteuer so zu erheben, dass diejenigen, die einfach nur reiche Eltern haben, weniger abbekommen und alle anderen diese Steuern dann nutzen können. Und selbst dort ist es ein Riesenproblem, wenn Vermögen aus Unternehmen vererbt werden.
Ja.
Weil wenn man...
Fangen wir erstmal bei der Vermögensteuer an. Es gibt ja ganz viele Studien dazu, wie das gemacht werden könnte. Ganz prominent arbeitet dazu Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und wenn man eine Vermögensteuer macht mit 1 Million Freibetrag und 1 oder 2% eben Steuersatz, ja, dann würde der bürokratische Aufwand, der Erhebungsaufwand 3% des Aufkommens betragen. 97% der Einnahmen würden also bleiben und könnten dann in den Länderhaushalten für Dinge ausgegeben werden. 3% wäre der Erhebungsaufwand. Wenn man allerdings den Freibetrag erhöht von 1 auf 2 auf 5 Millionen Euro, ja, dann gibt es weniger Steuerfälle, dann gibt es auch weniger Aufwand und würde der Erhebungsaufwand auch deutlich niedriger ausfallen. Außerdem, weil er immer sagt, da steckt nicht viel Geld dahinter. Also selbst mit kleinen Steuersätzen kann man eben, weil es sehr große, vor allem oben konzentrierte Vermögen gibt, gleich zweistellige Milliardenbeträge einnehmen. Ja, also selbst mit 1%, je nachdem wie man es ausgestaltet, kommt man schon auf 17 bis 20 Milliarden Euro pro Jahr. Immerhin. Dann ist es so, dass die Vermögenssteuer nicht grundsätzlich als verfassungswidrig galt, sondern der Gleichbehandlungsgrundsatz eben sagt, man muss die Vermögenswerte, die es so gibt, alle gleich behandeln und beurteilen. Und während es für Unternehmensvermögen, Betriebsvermögen, wenn zum Beispiel eine Aktie in der Börse gehandelt wird, für alle ersichtlich ist, was diese Aktie wert ist, oder es für, keine Ahnung, Bankkonten ersichtlich ist, was das wert ist, gab es bei Immobilien eben das Problem, dass Immobilien nach alten Einheitswerten bemessen wurden. Insbesondere die Grundstücke, und das in Ost und West unterschiedlich, und damit Immobilien systematisch, so hat man dann das Bundesverfassungsgericht in den 90er Jahren geurteilt, unterschätzt wurden. Wer also Immobilienvermögen hatte, bei dem wurde das Vermögen kleiner geschätzt als bei im Verhältnis zum wahren Vermögen als bei denjenigen, die irgendwie Geld auf dem Konto oder in Aktien hatten. Und das ging nicht, weil damit wurden verschiedene Vermögensarten unterschiedlich behandelt. Und deswegen das Urteil. Was müsste man tun? Immobilienvermögen einfach zeitnah bewerten, damit es eben nicht zu diesen krassen Unterschieden kommt. Das macht man eigentlich schon, weil man ja auch die Grundsteuer jetzt reformiert hat. Und weil immer so getan wird, wäre das alles so bürokratisch. Theoretisch könnte man einfach alle Steuerpflichtigen der Vermögenssteuer eben auffordern, eine Steuererklärung abzugeben, dass sie also selbst angeben, was das entsprechend wert ist und wie viel sie besitzen. Und selbst wenn man es nicht prüfen würde. Ja? Selbst wenn man es nicht prüfen würde. Eine KI da drüber laufen lässt oder sonst noch was, ja. dann gäbe es ja schon deutlich mehr Steuereinnahmen. Also mal so zu tun, als müsste dann bei jedem Vermögenden ein Finanzbeamter vorbeifahren und gucken, wie viele Picassos der im Keller hängen hat, ja, und wie viele Oldtimer in der Garage stehen, ist eine wirkliche Verzerrung.
Pech hat, haben wir eine schöne Einnahme als Erbschaftssteuer, aber die Substanz, zum Beispiel in Familienunternehmen, geht verloren. Die Tücke liegt gar nicht in der politischen Wollen und in der politischen Ansage, sondern in einer vernünftigen.
Die Erbschaftssteuer hat außerdem nominal hohe Steuersätze, 30%, 40%, 50%, ja, je nach Höhe der Erbschaft und Verwandtschaftsgrad, all das. Aber ganz effektiv werden jedes Jahr in Deutschland 400 Milliarden vererbt und 8 bis 10 Milliarden Euro nimmt der Staat ein. Effektiv liegt also der Steuersatz zwischen 2% und 2,5%. Das Ding ist, je größer die Erbschaft, desto geringer der effektive Steuersatz, weil, wie nachher Martina Linatas erklären wird, eben vor allem Betriebsvermögen besondere Ausnahmen genießen.
Umsetzung. Ja. Und es gab mehrere Generationen an Finanzministern, die versucht haben, eine Erbschaftssteuer, eine Vermögensteuer so zu strukturieren, dass sie nicht die Falschen trifft. Gut. Denn was tun wir, wenn die Vermögensteuer, auf die ja dann auch in Unternehmen zu zahlen ist, sich plötzlich auf die Mieter von Wohnungsbaugenossenschaften auswirken? Wie groß ist das Geschrei, wenn die Einführung einer Vermögensteuer plötzlich zusätzliche Belastungen an Stellen auslöst, an denen wir das nicht erwartet haben? Aber das ist alles die Folge.
Ja, die Vermögensteuer schadet also über Umwege den Leuten mit kleinen Einkommen, will er uns ja erzählen.
Wenn man nicht zu Ende denkt, wie man eine solche Vermögensteuer überhaupt strukturieren soll.
Aber es gab ein bisschen
bei der Erbschaftssteuer ist es einfacher. Gut. Aber und das bringt genauso, ich würde lieber einen Prozentpunkt mehr Erbschaftssteuer erhöhen, gut, als oder 2% oder auch die Freibeträge verringern, als jetzt.
Interessant, dass er Freibeträge sagt, denn Freibeträge verringern bringt ja gerade mehr Bürokratie, weil es mehr Erbschaftssteuerfälle dann gibt und kaum mehr Einnahmen, weil damit nur die kleineren Fälle eben wieder dann behandelt werden müssen und nicht von also Leuten wie Kühne und anderen Milliardären eben die Vermögen herangezogen werden. Ja. Meinetwegen macht man einen Freibetrag von 1 Milliarde, sodass nur wirklich Netto-Milliardäre in Deutschland diese Vermögensteuer zahlen müssen. Selbst dann würden ja schon beträchtliche Summen zustande kommen.
Vermögensteuer einzuführen, die zu allen möglichen Verwerfungen und schlechter Stimmung führt.
Und 2 Prozentpunkte mehr Erbschaftssteuer statt einer Vermögensteuer hat er hier vorgeschlagen, ja. Erbschaftssteuer fällt ja nur alle 20 Jahre an. Das heißt, alle 20 Jahre 2% mehr zu besteuern oder bei einer Vermögensteuer jedes Jahr 1% zu besteuern, macht einen erheblichen Unterschied.
Aber liegt jetzt nicht daran, dass Hamburg die meisten Milliardäre in Deutschland hat? Ihr habt mindestens 18 Milliardäre und 40.000 Millionäre.
Deswegen haben wir auch riesen Erbschaftssteuern. Die Erbschaftssteuer ist.
Ja, dafür müssen die erstmal sterben. Aber Vermögensteuer könnte jedes Jahr.
Das gehört zum Leben dazu. Alle 20, 25 Jahre haben wir einen Vermögensübergang. Und deswegen haben wir von diesen sehr vermögenden Familien auch sehr hohe Steuereinnahmen im Fall der Vermögensübertragung.
Könnte man ja noch mehr.
Ja, aber mehr darf doch nicht dazu führen, dass wir zu einer Wirkung kommen, einer Steuer, die plötzlich die Falschen trifft. Wir haben, wie gesagt, mehrfach versucht, die Vermögensteuer einzubauen. Ich war 7 Jahre Finanzsenator, habe mit anderen Finanzministern, wir haben ganze Sonderverfahren organisiert. Und man kommt an allen Ecken und Enden an eine Riesenbürokratie und an Fehlwirkungen, die wir alle nicht wollen. Und die treffen dann zum Beispiel Leute, die mit alles andere als vermögend sind. Und deswegen wäre ich eher dafür, also realistisch zu sein, mal ganz davon abgesehen, dass.
Komischerweise höre ich von der SPD und gerade von Peter Tschentscher nie, dass Vermögensprüfungen bei Bürgergeldbeziehern, ja, dass das zu viel Bürokratie wäre.
Unsere aktuelle Bundesregierung unter CDU-Führung überhaupt keine Ambitionen hat, sowas zu tun.
Das stimmt.
Die FDP hat auch immer verhindert, dass es vernünftige steuerrechtliche Verteilungen gibt. Und deswegen ist ein viel naheliegender und dringender und realistischer Wunsch, dass wir die hohen Erbschaften besteuern und dass wir einen vernünftigen Einkommensteuertarif haben, bei der die sehr hohen Einkommen stärker zur Steuerpflicht herangezogen werden.
Einkommensteuer ist übrigens auch kompliziert, gerade bei Selbstständigen und Unternehmern. Und da gibt es auch, also viel Bürokratie, viel Möglichkeiten, was zu überwälzen. Also man könnte genauso gut argumentieren, wenn die Unternehmer eine höhere Einkommensteuer zahlen müssen. Und es ist eine Personengesellschaft, dann ist der Einkommensteuersatz ja der Unternehmenssteuersatz. Dann überwälzen die das auf die Preise und da muss irgendwie Oma Erna das, wenn sie Brötchen kauft bei Bäcker Lutze bezahlen. Ja, das gleiche Argument könnte man auch machen, wenn er hier meint, die Vermögensteuer würde ja auf Mieter von Genossenschaften dann anfallen bzw. dort zu Verwerfungen führen. Wie man das Ganze auch anders sehen und begründen kann, hat Martina Lunatas, Ungleichheitsforscherin, im Interview deutlich gemacht und da schauen wir jetzt mal zum Kontrastprogramm hinein.
Deswegen so wichtig, also generell, ich hatte ja gerade gesagt, Steuern sind das wichtigste Instrument laut Studienergebnissen, vielen Arbeiten, wenn es um die Reduzierung von Ungleichheit geht. Wir hatten früher mal eine höhere Vermögenssteuer, wir hatten noch mal eine Vermögensabgabe, die gab es ja auch noch 1952, geregelt im sogenannten Lastenausgleichsgesetz. Wir hatten höhere und progressive Einkommenssteuern und die Erbschaftssteuer hatten wir eben halt auch. Die war gar nicht mal so verkehrt und es hat angefangen 1919 mit einer Erbschaftssteuer von bis zu 90% auf Erbschaften und die wurde über die Jahre dann mal wieder gesenkt, dann mal wieder erhöht, dann mal wieder gesenkt und zuletzt in den letzten drei Reformen seit Mitte der 90er Jahre wurde sie sowas von reformiert, dass sie mittlerweile echt nur noch eine reine Dummen- und Bagatellsteuer ist.
Was heißt das?
Das heißt, dass sie eigentlich nur noch Leute zahlen, die nicht eins und eins zusammenrechnen können oder sich keinen Anwalt leisten können. Bedeutet, bei der Erbschaftssteuer ist es ja so, wir haben extrem hohe Freibeträge. Also mit extrem hoch meine ich, die sind über die ganzen Jahre immer weiter erhöht worden. Momentan ist es, als Kind erhalte ich pro Elternteil 400.000 Euro Freibetrag.
Wobei man da sagen muss, dass die Freibeträge seit 2009, meine ich, nicht mehr erhöht wurden und es dadurch jedes Jahr zu immer neuen Steuerfällen kommt, weil Immobilien zum Beispiel im Preis gestiegen sind, mehr wert sind, weil durch die Inflation einfach die Vermögen größer geworden sind und dadurch immer höhere Erbschaftssteuerfälle anfallen. Und ich glaube, diese Freibeträge zu erhöhen und dafür im Gegensatz diese Privilegien und Ausnahmen zu reduzieren, wäre ein guter erster Schritt.
Und weil Erbschaften und Schenken zusammengeregelt werden, muss man dazu noch wissen, alle 10 Jahre wird das erneuert. Also es ist dann wie bei Monopoly. Ich laufe einmal eine Runde, ziehe über los, ziehe wieder 800.000 Euro ein und kann dann die nächste Runde starten über ein Jahrzehnt hinweg. Plus seit 2009...
Das ist krass, ne? Da gibt es zum Beispiel auch viele Forderungen, dass man daraus einen Lebensfreibetrag macht und nicht einen für alle 10 Jahre.
Bezieht gibt es auch noch das Familienheim, was dann auch ausgenommen ist aus der Erbschaftssteuer. Und das bedeutet also, wenn man
es selbst danach bewohnt,
viel Vermögen hat und vererben möchte, dann muss man das einfach klug gestalten. Sonst zahlt man dann ja doch blöderweise die Erbschaftssteuer. Und noch wichtigerer Aspekt, jetzt als nur jetzt irgendwie bei den, ich sag mal, kleineren, großen Vermögen zu gucken, ist halt bei dem wirklich gigantischen Vermögen zu schauen. Die haben wir ja auch durchaus in Deutschland. Und da ist es so, dass wir auch seit den 90er Jahren eine Form von Vermögen besonders stark privilegieren, nämlich das sogenannte Betriebsvermögen. Betriebsvermögen, Marxisten würden es Produktionsmittel nennen. So. Und wir haben irgendwann auch aus dem neoliberalen Duktus heraus gesagt, Betriebsvermögen müssen privilegiert behandelt werden, anders behandelt werden bei der Erbschaft und bei Schenkungen, weil ansonsten die Wirtschaft darunter leidet, weil ansonsten Arbeitsplätze verloren gehen würden.
Das ist ja nachvollziehbar, nicht? Wenn, ich sag mal so, wenn jemand ein Unternehmen, mittelständisches oder sogar kleineres Unternehmen, die berühmte Bäckerei oder einen anderen Handwerksbetrieb erbt, dann sind vielleicht auch noch es 2 oder 3 Erben, die sich das teilen müssen. Und wenn dann auf dieses Erbe, was in Form eines Produktionsbetriebes, der einen bestimmten Wert hat, berechnet wird, wenn darauf dann Steuern gezahlt werden müssen, dann können die Erben unter Umständen oder müssen sie sagen, ich kann den Betrieb dann nicht mehr weiterführen. Das ist die Argumentation.
Mhm. Genau.
Und was sagst du dagegen?
Sag ich nochmal Quatsch.
Warum?
Es klingt auch jetzt wieder schlüssig, aber das wurde sich genau angesehen. Also auch hier wieder von zahlreichen Studien, nicht von einer vereinzelten, sondern...
Die Position, die Hans hier wiedergegeben hat, ist ja die der Familienunternehmer und die sich auch Peter Tschentscher eben zu eigen gemacht hat.
Dann unter anderem zum Beispiel 2012 vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium, Und die haben sich angeguckt, weil es einfach auch das meist angeführte Argument gewesen ist, stimmt das überhaupt, dass Arbeitsplätze gefährdet sind, ja oder nein? Und haben festgestellt, dass es keine empirische Evidenz dafür gibt. Dass es also keine Fälle gibt, die bekannt seien, wo ein Unternehmen am Ende Menschen kündigen musste oder ein Unternehmen nicht weiter geführt werden konnte aufgrund der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Die haben sogar gesagt, andersherum wird ein Schuh draus. Wenn man jetzt aus steuerlichen Überlegungen heraus seine Erben in der Familie in die Managerposition, in die Leitenden packt, dann können eher sogar Arbeitsplätze gefährdet werden, weil ja Erben nicht unbedingt die besseren Manager sind. Also das ist das, was der
sehr wichtiger Punkt, ne? Den sollte man sich hinter die Ohren schreiben und merken.
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium gesagt hat. Und dann gab es aber auch noch in einem OECD-Report, der ziemlich groß war, 2021, haben die sich mal alle Studien, die es dazu gab, im OECD-Raum in den vergangenen Jahren angesehen und alle rausgepickt, die genau diese Argumentation halt auch betrachtet haben, haben das analysiert und festgestellt, okay, wow, es gibt 17 Studien, die genau das untersucht haben und die stellen keinen Zusammenhang her. Also es ist nicht so, dass wenn man eben halt Erbschaft oder Schenkungssteuer zahlt, dass deswegen Arbeitsplätze gefährdet gewesen sind.
Da ist der Verband der Familienunternehmer oder Unternehmen ganz anderer Meinung.
Ja.
Deren Position hören und lesen wir relativ häufig. Mhm. Und die führen und dann auch mit Beispielen genau das als Realität an, mhm, wo du sagst, Quatsch.
Ja.
Wieso sollten die nicht wissen, diese Familienunternehmer und ihre Interessenorganisation, wieso sollten die nicht am besten selbst wissen, wie die Realität ihrer Betriebe und ihrer Perspektiven ist?
Da sprichst du zwei sehr mächtige Lobbyverbände an. Einmal die Familienunternehmer, vorher hießen die ASU. Mhm. Arbeitergesellschaft, selbstständiger Unternehmer oder sowas. Und dann haben die
Arbeitsgemeinschaft
selbstständiger Unternehmer. Also kluger Move aus selbstständigen Unternehmern, die Familienunternehmer zu machen, wie ich finde. So rein davon, wie es klingt, weil plötzlich geht es um Familien und Familienunternehmen. Und das andere sind Stiftung Familienunternehmen. Mhm. Das ist eine sehr mächtige Lobby, die vertritt aber jetzt nicht die kleinen Bäckermeister von um die Ecke, sondern einige der 100 größten Konzerne des Landes. Und dass die dafür Werbung machen oder nicht nur Werbung machen, sondern langanhaltende Kommunikationsstrategien wirklich auf den Tisch legen, ist bekannt. Und es ist auch bekannt zum Beispiel aus einer wunderbaren Studie, die heißt »Warum ist es so schwer, die Reichen zu besteuern?« von Florian Fastenrath und anderen. Achim Truger, einer unserer Wirtschaftsweisen, ist auch einer der Co-Autoren davon. Und die haben sich angeguckt, einer der Hauptgründe, warum es so schwierig ist, die Reichen zu besteuern, gerade auch in Fragen der Erbschaftssteuer, sind eben diese langanhaltenden Kommunikationsstrategien. Es gibt also keine empirische Evidenz, aber sie schaffen es, uns das Gefühl zu vermitteln, dass wenn wir eine Vermögenssteuer wieder einsetzen würden oder wenn wir die Erbschaftssteuer stärken würden, dass plötzlich wir als gesamte Gesellschaft schlechter stünden. Dass dann unsere Arbeitsplätze gefährdet wären. Dass dann Omas Häuschen weg wäre. Diese ganzen Narrative. Und das können die auch wunderbar hinbekommen, weil sie auch einfach wirklich die Gelder haben. Also die investieren Millionen, weil es um Milliarden geht.
Ja, aber also das Lobbyarbeit, hast du diese Form von Lobbyarbeit eigentlich in deinen Bundestags-Insights irgendwie mitgekriegt?
Stiftung Familienunternehmen nicht, nee. Hm.
Aber gut, Lobbyarbeit ist das gute Recht, es soll klar registriert und transparent werden. Das kann ja aber nur eigentlich doch auch nur funktionieren, wenn Sie mit einer gewissen Plausibilität Ihre Argumentation unterfüttern können. Das spricht jetzt ein bisschen wieder gegen deine Quatschthese.
Darf ich dazu was aus dem Buch vorlesen?
Ja,
mein Lieblingsrecherchefund. Mhm. Ich habe das so sehr gefeiert, als ich den gefunden habe. Da ging es ganz konkret, also ich habe ja recherchiert, was so die jeweiligen Gruppen auch zur Erbschaftssteuerreform sagen. Und einmal war da auch ein Artikel mit dabei aus der Welt. Mhm. Kennst du ja das Blatt, ne?
Ja.
Nicht gerade da links. Und da sprach dann der Journalist mit dem Idealo-Chef Albrecht von Sonntag und Frosta-Gründer Dirk Ahlers. Da ging es um die Stärkung der Erbschaftssteuer. Und da sagt von Sonntag im Interview: Ich würde so massiv an die Erbschaftssteuer rangehen, wie es nur geht. Ich finde nicht, dass irgendeiner Kraft Geburt ein Einkommen ohne Leistung haben muss, das höher ist als das der Bundeskanzlerin. Ahlers: Auch nach meinem Verständnis könnte die Erbschaftssteuer erhöht werden. Am ungerechtesten und absurdesten finde ich diese Verschonungsregel, für die ich mich als Unternehmer wirklich schäme. Welt: Sie halten also wenig von der Argumentation der Familienunternehmerverbände, wonach eine höhere Erbschaftssteuer die deutsche Wirtschaftsstruktur mit den vielen mittelständischen Firmen beschädigt? Ahlers: Wer so argumentiert, lügt. Die Verschuldungsregel gibt es seit 2009. Wenn die Familienunternehmer mit ihren Horrorszenarien recht hätten, dann hätten wir doch schon immer am Rande des Untergangs leben müssen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Denn was macht ein vernünftiger Unternehmer? Er legt einen Teil seiner Erträge für die Erbschaftssteuer zurück, wie es auch mein Vater getan hat und wie auch ich es getan habe. Die Familienunternehmer tun so, als würden sie von dieser Steuer überrascht und müssten deshalb die Firma verkaufen. Wenn ich heute tot umfalle, passiert bei der Froster AG aber auch ohne Verschuldungsregel rein gar nichts. Da würden keine Arbeitsplätze gefährdet, keine Investitionen gestrichen. Ich bin richtig böse, wenn ich so etwas höre. Welt, Sie meinen, die Familienunternehmer ziehen uns über den Tisch? Alas? Ja. Das einzige Kompliment, das ich denen machen muss, sie sind super gute Lobbyisten, sie haben sogar grandios die Gewerkschaften und die SPD davon überzeugt.
Ja, wie man am Beispiel von Peter Tschentscher jetzt sehr, sehr gut sehen konnte, ja. Und diese Verschuldungsbedarfsprüfung, dann gibt es ja diesen prominenten Fall von Matthias Döpfner, wie er sich den zunutze gemacht hat. Es gibt aber auch viele andere Fälle natürlich davon. Die kann man im Buch von Martina Linatas nachlesen, aber was nochmal als Argument ich jetzt hinzufügen will, zu diesem, wenn ein Erbe ein Unternehmen übernimmt und dann Steuern zahlen muss, Erbschaftssteuer zahlen muss, ja, dann macht er das natürlich aus den Erträgen. Also hat er, sage ich mal, über 15 oder 20 Jahre, je nachdem wie groß die Steuerbelastung ist, vielleicht nur 80% von den Gewinnen. Wenn jemand aber neu anfängt, einen Kredit aufnimmt, um ein Unternehmen zu gründen oder ein Unternehmen zu kaufen, dann muss man den Kredit ja auch tilgen und zwar mit Zinsen. Also ist das auch nicht gratis. Wenn aber ja der Erbe keine Belastung hat, während derjenige, der neu gründet, diese Zinsbelastung etc. hat, ja, dann ist das natürlich eine Subvention, eine Ungleichbehandlung und gerade die Unternehmensprivilegien werden sogar im offiziellen Subventionsbericht der Bundesregierung aufgeführt. Und das ist die größte Vergünstigung, die es dort gibt. 4 Milliarden Euro ist sie dort. Mit 4 Milliarden Euro ist sie da eingepreist. In Wahrheit ist sie aber wahrscheinlich viel, viel größer, weil das natürlich nach geltender Rechtslage interpretiert ist und nicht nach, was wäre eigentlich sozial, ökonomisch möglich gerechtfertigt, schlecht wünschenswert. Ja. Also ein sehr spannendes Interview mit der Ungleichheitsforscherin Martina Linatas. Auch ihr Buch über unverdiente Ungleichheit ist sehr zu empfehlen. Wenn euch das interessiert, checkt das gerne mal aus und schaut unbedingt dieses Interview. Ich fand das vor allem im Kontrast jetzt zu dem, was eben Peter Tschentscher da 1:1 von den Familienunternehmern abspult, sehr interessant. Ach so, ja, und letzter Punkt, ja, nur wenn ein Unternehmer, ein Erbe, der ein Unternehmen erbt und dann Steuern zahlen muss, wenn er, um diese Steuerlast zu bezahlen, jetzt nicht eben was von seinen Gewinnen abzwacken würde, sondern das Unternehmen verkaufen würde, ja, dann hätte er danach erstens ja immer noch ein Großteil des Geldes davon übrig, mit dem er dann was Neues machen kann. Und zweitens ist das Unternehmen ja dann nicht weg. Die Produktionsmittel, die Arbeitsplätze, das Know-how in dem Unternehmen, die Produktivität ist nicht weg, sondern gehört nur wem anders. Und bei diesem wen anders gibt es dann wieder die Frage, wer sind eigentlich die besseren Nachfolger? Lustigerweise sind die ganzen diejenigen, die eben marktliberal, neoliberal, wie die Familienunternehmer da eben, dieser Verband der Familienunternehmer und die Stiftung der Familienunternehmer argumentieren, ja immer so auf Marktkräfte, ja, beharrt. Ne? Markt ist immer effizienter, als wenn der Staat irgendwas entscheidet oder so. Aber also, wenn jemand am Markt eben sagt, das Unternehmen, da würde ich gerne einsteigen, weil der familiäre Nachfolger das verkaufen will, warum sind dann nicht die familienfremden Nachfolger, die das da managen, die besseren und geeigneteren als die Familie? Muss man dann hinterfragen. Vertrauen die da dem Markt etwa nicht? Ah, man fragt sich. Ja. Soweit. Jedenfalls zu diesen zwei Interviews gegenübergestellt. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zu euren Fragen. Ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, unter der Folge Fragen zu stellen. Die werde ich dann beim nächsten Wirtschaftsbriefing aufgreifen. Und so mache ich es auch diesmal. Wir starten mit einer leichten Frage. Sagt mal, So viele sagen zu der amtierenden Regierungskoalition Black-Rot. Da ist, wie Koalition BlackRock klingt. Stimmt das? Ja, es ist eben eine Anspielung auf März Vergangenheit bei BlackRock. Und deswegen wird diese Regierung häufig eben Black-Rot genannt. Wie ordnest du das in Mainstream-Gequatsche von der drohenden Insolvenz der USA ein? Kann man sehr leicht einordnen. Also die USA sind das souveränste Land der Welt. Dem US-amerikanischen Staat kann ihre eigene Währung niemals ausgehen. Das hat sogar der Finanzminister Scott Bessent selbst nochmal gesagt. Also wenn es eine Insolvenz der USA gibt, dann weil sie politisch gewollt ist oder weil sie sich selbst Regeln gegeben hat, wie zum Beispiel diese Schuldenobergrenze, die dazu führt, dass man Verpflichtungen nicht nachkommt. Das wäre aber ziemlich dumm, denn damit würde man den Weltleit- und Weltreservestatus des US-Dollars gefährden. Und da ist ein riesengroßer Vorteil für die USA. Also nein, die USA wird nicht pleite gehen. Warum, kam noch eine Frage, kritisierst du die Superabschreibungen als Teil des Investitionsboosters als wirkungslos? Ganz wirkungslos werden sie nicht sein, aber sie ignorieren eben, dass das Problem der Unternehmen ist, fehlende Planungssicherheit und Mangel an Aufträgen, leere Auftragsbücher. Dazu ignoriert das, dass Unternehmen bereits viel Liquidität auf der Seite liegen haben. Fast 20% der Wirtschaftsleistung haben die Unternehmen mittlerweile an Reserven, ja, auf der hohen Kante liegen. Das ist fast doppelt so viel wie vor 20 Jahren. Warum? Weil sie eben Investitionen aufgeschoben haben. Für Investitionen, also kaufe ich eine neue Maschine, erweitere ich meinen Maschinenpark, baue ich eine neue Fabrik, eine neue Lagerhalle, was auch immer, ist immer entscheidend, wird sich das rechnen, kann ich mehr absetzen, etc. Und das ist eben die große Frage und die kann man nicht damit beantworten oder für diese Frage ist nicht sonderlich hilfreich, dass es dann jetzt Superabschreibungen gibt, also man viel heute abschreiben kann und weiß in Zukunft, wenn ich weniger abschreiben kann, ist der Körperschaftssteuersatz ein kleines bisschen, ein Prozentpünktchen niedriger. Außerdem haben wir ja gesehen in der Vergangenheit, dass Unternehmenssteuersenkungen, wir hatten sie 2001 und 2008, eben nicht zu einer Erhöhung der Investitionsquote geführt haben und damit eben verpufft sind. Und zu guter Letzt gibt's noch eine etwas kompliziertere Frage zur Geldpolitik. Und zwar, ich zitiere, wenn der Staat Anleihen verkauft, um mehr Geld zur Verfügung zu haben, schöpft er damit kein Geld. Er leiht sich nur Geld, was bereits vorhanden und in privater Hand ist, aus. Das ist die Prämisse. Dann weiter. Dementsprechend müsste die Geldmenge des Gesamtsystems, Staat und Privat, dieselbe bleiben und durch diesen Prozess nicht verändert werden. Dadurch würde höhere Staatsverschuldung nicht zwingend zur Inflation führen, da sie ja die Geldmenge nicht erhöhen würde. Richtig? Warum wird dann immer davon ausgegangen, dass das der Fall ist? Die Prämisse ist schon falsch. Wenn der Staat Anleihen verkauft, dann besorgt er sich neues Zentralbankguthaben über den Umweg der Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken haben Zentralbankguthaben daher, dass die Zentralbank ihnen Anleihen abgekauft hat und sie können es auch jederzeit von der Zentralbank leihen. Woher kommt Zentralbankguthaben? Es wird von der Zentralbank auf Knopfdruck erzeugt. Ob das neues oder altes Zentralbankguthaben ist, ist erstmal egal. In dem Moment, wo die Anleihe verkauft wird und die Bank, die die Anleihe gekauft hat, überweist sie Zentralbankguthaben auf das Bankkonto, das Zentralbankkonto des Finanzministers. Wenn er es dann ausgibt, um Straßen bauen zu lassen, Renten zu bezahlen, Bürgergeld zu bezahlen, dann fließt das Zentralbankgeld zurück an die Banken. Die sind aber gleichzeitig dazu verpflichtet, ihren Kunden, dem Bürgergeldempfänger, dem Straßenbauer, wem auch immer, das Geld als Giralgeld auf dem Kontogut zu schreiben. Das heißt, in dem Moment, wo der Staat eine Überweisung tätigt, erhöhen sich die Bankkonten in der Privatwirtschaft und damit gibt es mehr Geld danach, ja, mehr Giralgeld. Und das kann inflationär sein, hat aber nichts mit der Geldmenge zu tun, sondern damit, ob die Wirtschaft überlastet ist und wohin das Geld fließt. Ganz viele komplizierte Erwägungen, nur auf die Frage bezogen, die Prämisse, der Staat leiht sich Geld bei Privaten und deswegen erhöht sich gar nicht die Geldmenge, wenn er Geld ausgibt, ist falsch. Wir können dem Staat gar kein Geld leihen, denn Erstens können wir bei der Auktion von Anleihen nicht teilnehmen. Zweitens können wir ihm kein Zentralbankgeld überweisen. Und das bräuchten wir, um eine Anleihe zu kaufen. Und deswegen ist diese Prämisse da entsprechend falsch. Wenn es dazu, zu diesem Prozess und zu dieser Frage, woher kommt jetzt eigentlich das Geld zum Beispiel für das Schuldenpaket, dieses Sondervermögen und so Fragen gibt, dann möchte ich nochmal diesen Artikel hier empfehlen. Schuldenpaket, woher das Geld wirklich kommt, wie die Regierung Schulden macht und Anleihen verkauft. Einfach erklärt bei mir im Geld für die Welt Newsletter. Den Artikel verlinke ich gerne mal unten in der Videobeschreibung. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen und haben eingeordnet, was einzuordnen war. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass all die Formate bei Jung und Naiv, ob kritische Fragen in der Pressekonferenz, die Interviews oder das Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing nur funktionieren dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, dann findet ihr jetzt gleich eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung, wie das Ganze funktioniert. Ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Ihr könnt aber auch das anonym haben wollen, das dann einfach mitteilen im Überweisungszweck und auch Spenden unter 20 Euro sind natürlich gern gesehen, helfen und der Dank von uns, vom ganzen Jung und Naiv-Team, ist euch natürlich so oder so sicher. Wenn ihr Fragen zu dieser Sendung habt, dann haut die gerne in den Kommentarbereich von diesem Video. Den greife ich dann in 2 Wochen bei der nächsten Sendung auf. Bis dahin, haltet die Ohren steif und jetzt seht ihr im Abspann, wer Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt hat. Vielen Dank dafür. Bis bald. Ciao, ciao.